Wir hören als Abschnitt für die Predigt Verse aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 8, ab Vers 14. Das ist bei uns nie Predigttext, aber es war neulich in der fortlaufenden Bibellese dran und hat mich sehr beschäftigt, und ich merke, dass das sehr gut zu den Lesungen passt und zum Thema dieses Sonntags. Ich hoffe, ihr habt zugehört. Ich werde das auch nochmal sortieren. Also Markus 8, da heißt es vorher: Und Jesus stieg wieder ins Boot und fuhr mit den Jüngern ans andere Ufer. Und jetzt ab Vers 14. Und die Jünger hatten vergessen, Brot mitzunehmen und hatten nicht mehr bei sich im Boot als ein Brot. Und er gebot ihnen: Schaut zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Da überlegten sie miteinander und sagten: Weil wir keine Brote haben. Und Jesus merkte das und sprach zu ihnen: Was denkt ihr darüber nach, dass ihr keine Brote habt? Begreift ihr noch nicht? Und versteht ihr noch nicht? Habt ihr noch immer euer Herz verhärtet? Ihr habt Augen und seht nicht und habt Ohren und hört nicht? Und denkt ihr nicht daran, als ich die 5 Brote brach für die 5000, wie viel Körbe voll Brocken hobt ihr da auf? Sie sagten: 12. Als ich aber die 7 brach für die 4000, wie viel größere Körbe voll Brocken hobt ihr da auf? Sie sagten: 7. Da sprach er zu ihnen: Wie? Versteht ihr denn noch nicht? Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, bei Kirchen wird manchmal von Schiffen gesprochen, vom Mittelschiff und von Seitenschiffen und sowas. Ein Bild für die Kirche als rettendes Schiff im Weltmeer. Also, willkommen an Bord. Die Jünger sind oft mit Jesus Boot gefahren. Das waren eher so große Nussschalen. Hier mal ein Modell gebaut nach einem Boot aus der Zeit von Jesus. Das Original ist etwa 8x2 Meter groß. Man hat es vor einigen Jahren aus dem Schlamm vom See Genezareth rausgeholt. Das war dort 2000 Jahre gut konserviert worden. Und auch wenn wir hier in einer viel größeren und trockenen Kirche sitzen und keinen Seegang haben, beim Lesen unseres Abschnittes dachte ich so: Da sitzen wir doch mit den Jüngern in einem Boot. Wir sind wie sie. Und damit in guter Gesellschaft. Das ist tröstlich, wenn auch nicht ruhmvoll. Aber es ist auch unsere Chance, mit den Jüngern in einem Boot. Wie sie sind auch wir zuerst und vorwiegend auf das Äußere ausgerichtet und fixiert. Und Jesus nutzt die Zeit im Boot allein mit seinen Jüngern, um ihnen etwas sorgfältig auseinanderzulegen, sie zu lehren, etwas genau zu unterscheiden, und um ihnen eine wichtige Anweisung zu geben, so könnte man dieses Verb übersetzen. Schaut hin, sagt er, gebt Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Nun waren die Pharisäer keine Bäckerinnung und Herodes auch nicht der Bäckermeister. Die Jünger hätten also durchaus darauf kommen können, dass es Jesus nicht um den Sauerteig beim Brotbacken geht. Aber sie hatten vergessen einzukaufen. Und so diskutieren sie über das fehlende Brot im Boot. Vergessen hatten sie aber noch etwas viel Wichtigeres, nämlich: Jesus kann mit 5 Broten 5000 Familien versorgen und mit 7 Broten 4000 Familien. Und da bleibt immer noch eine Menge übrig. Ja, das Äußere ist Jesus wichtig. Und Er hilft uns da auch. Wir sind materielle Wesen in einer materiellen Welt. Und wir brauchen materielle Versorgung. Jesus, das Brot des Lebens, hat sich darum gekümmert und will sich auch bei uns drum kümmern. Aber ihm geht es um Größeres, um Wichtigeres. Wir sind ja Wesen mit drei Dimensionen, Geist, Seele und Leib. Oder besser umgekehrt, Leib, Seele und Geist. Denn die Seele ist eine höhere Dimension als der Leib und der Geist ist unsere höchste Dimension. Und schon die Physik lehrt, das Niedrigere ist im Höheren immer mit enthalten. Also der dreidimensionale Würfel enthält selbstverständlich auch die zweidimensionale Fläche und die eindimensionale Linie. Stimmt's? Liegt keiner, schlaft gerade. Aber deshalb sagt Jesus, und wir haben es gehört, trachtet zuerst, sucht zuerst das Allerhöchste, die allerhöchste Dimension, nämlich das Reich Gottes. Und all das andere, das Äußere, das Niedrigere, wird euch nebenbei mit dazugegeben. Das ist mit enthalten, das für den Körper. Sorgt euch darum nicht. Lebt nicht wie die Heiden nur im Materialismus und für ihn. Das Leben ist so viel mehr. Und Gott gibt euch viel mehr. Und das Materielle, das ihr braucht, dafür sorgt er auch gerne. Schon bei den Vögeln. Bei den Feldblumen, sogar beim Gras. Dann doch erst recht bei euch. Ihr seid doch viel kostbarer. Wer das nicht realisiert hat, ich bin viel kostbarer und auch mehr als ein wilder Vogel oder eine Feldblume oder das Gras, der weiß ja noch gar nicht, wer er ist. Und er weiß nicht, wer Gott ist. Gott in seiner Liebe, in seiner Kraft. Gott, der für uns sorgt. Er ist wie die Jünger im Boot, das Entscheidende noch nicht verstanden. Das Herz verstockt, verhärtet, versteinert, verschlossen, sagt Jesus. Mit den Jüngern in einem Boot, in guter Gesellschaft, das ist tröstlich, aber nicht ruhmvoll, da möchte sich noch was ändern. Wie bei den Jüngern dann ja auch später. Und so schrieb zum Beispiel der Jünger Petrus später in seinem Brief, wir haben es gehört, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, indem ihr alle Sorgen auf ihn werft, weil ihm an euch liegt und er sich um euch kümmert. So müsste man das ganz wörtlich übersetzen. Mit anderen Worten, wer sich selber sorgt, hält mehr von sich als von Gott. Der traut sich und seinem Sorgen, seinem Können mehr zu als Gott. Und das ist das Gegenteil von sich unter Gottes Hand demütigen. Das ist Hochmut. Schon mal die Sorgen in diesem Lichte betrachtet. Wir sind so auf das Äußere fixiert und ausgerichtet, wie die Jünger damals. Ja, das Äußere ist wichtig, so wichtig, dass sich auch Gott darum kümmert. Aber es gibt viel Wichtigeres, zu dem wir berufen sind. Und wir müssen sehr aufpassen, dass wir diese Berufung nicht verlieren, beziehungsweise, dass wir erstmal in sie hineinkommen. Übrigens auch als Kirche. Auch wir als Kirche sind sehr auf das Äußere ausgerichtet. Wir wollen so gut wie möglich das Äußere erhalten, die Gebäude, die Veranstaltungen, die Abläufe, das Gewohnte. Und wir merken gar nicht, dass wir das Innere zu großen Teilen verloren haben. Der äußere Rückgang ist doch nur eine Folge davon. Und dann versuchen wir krampfhaft so viel wie möglich vom Äußeren zu erhalten und zu retten. Das ist ein vergeblicher Irrweg. Auf das Äußere fixiert. Passt auf, dass euch das Äußere nicht so durchdringt und erfüllt und bestimmt und verdirbt, dass ihr untauglich für Gott werdet, warnt Jesus. Und da redet er vom Sauerteig. Also nicht vom Sauerteig beim Bäcker, das haben wir hoffentlich jetzt schon gebacken gekriegt. Sauerteig ist hier und anderswo in der Bibel ein Bild. Und dieses Bild steht für einen Einfluss, der ganz unscheinbar und klein beginnt, sich aber dann ganz schnell ausbreitet und alles durchdringt. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig, schreibt Paulus im 1. Korinther. Und wenn ich das jetzt richtig überblicke, ist Sauerteig als Bild in der Bibel immer negativ besetzt, mit vielleicht einer Ausnahme. Er steht für ein Verdorbenwerden, das klein und unscheinbar beginnt, aber ganz schnell alles bestimmt. Deshalb muss man schon den allerersten Anfängen wehren. Brot mit Sauerteig ist als Opfergabe für Gott in der Regel unannehmbar, mit Ausnahme einiger Dankopfer. Was ist also nun der Sauerteig der Pharisäer und der Sauerteig des Herodes? Die Jünger haben es nicht begriffen. Markus erklärt es auch gar nicht und zeigt damit, wenn wir es nicht begreifen wie die Jünger, dann sitzen wir mit ihnen in einem Boot. Das sind wir in guter Gesellschaft. Das ist tröstlich, ruhmvoll ist es nicht. Was können wir tun, wenn wir in der Bibel etwas nicht verstehen? Wir können zum Beispiel nach Parallelstellen suchen, also nach Stellen, wo noch etwas Ähnliches steht. Die sind in vielen Bibeln angegeben als Fußnoten oder am Rand. Da können wir nachschlagen, auch hier. Wir haben zum Glück nicht nur das Markus-Evangelium, sondern wir werden auch bei Lukas und Matthäus fündig. In Lukas 12 sagt Jesus seinen Jüngern: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das ist die Heuchelei. Die Pharisäer waren eine fromme Gruppe innerhalb des Judentums, aus einer Bußbewegung und Erweckung hervorgegangen, war sie vorwiegend von Laien getragen, auch einige Priester hielten sich dazu. Und um ganz sicher zu gehen, Gottes Wort nicht zu übertreten, haben sie einen Zaun von Zusatzregeln um das Wort Gottes gebastelt. Aber das Innere wird nicht neu durch äußere Regelungen, das ist das Problem. Und so können fromme Äußerlichkeiten etwas vortäuschen, was innerlich gar nicht vorhanden ist. Die Bibel nennt das Heuchelei oder ganz wörtlich Schauspielerei, fromme Rollenspiele, so tun als ob. Aber vom Inneren her und von der Lebenspraxis her ist es nicht abgedeckt und von Gott ist es nicht bestätigt. Allem einen frommen Anstrich geben. Und so gaukelt die Fassade etwas vor, was gar nicht dahinter ist. Und das ist Täuschung, das ist Lüge. Zum Beispiel sagen wir ja gerne, Jesus ist mitten unter uns. Ist er das wirklich? Bloß weil wir es sagen und weil wir äußerlich die Bibel zitieren? Also diese selbstverwaltete Harmlosigkeit, bei der selbst 90% der Kirchenglieder das Gefühl haben, nichts zu verpassen, wenn sie da nicht hingehen. Ist das ein Kennzeichen von der realen Gegenwart von Jesus? Ich frage nochmal. Oder ich frage, wenn Jesus nicht hier wäre, würde sich irgendetwas im Gottesdienst ändern? Würden wir das überhaupt merken? Würden wir etwas vermissen? In den Evangelien und auch in der Apostelgeschichte ging es völlig anders zu mit dem gegenwärtigen Jesus. Fällt uns das noch auf? Was ist bei uns echt? Was ist innerlich abgedeckt, was ist von Gott bestätigt und was ist nur Fassade, vielleicht fromme Selbsttäuschung, frommer Anstrich. Und ist es nicht inzwischen das Hauptgeschäft der EKD, also der evangelischen Kirche in Deutschland, fast allen gesellschaftlichen Trends einen frommen Anstrich zu verpassen und sie abzusegnen und fromm zu sanktionieren? So werden Menschen getäuscht und betrogen, belogen. Eine fromme Rolle spielen, aber man ist nicht, was man spielt und anderen vormacht. Könnte es sein, dass es so etwas im Großen und Kleinen auch bei uns gibt? Die Gefahr der Frommen, das Verderben der Frommen, Heuchelei. Sie kann alles durchdringen und verderben. Und das Los der Heuchler ist ewiges Verderben, sagt Jesus an anderen Stellen sehr klar. Und hier warnt er vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und der Sauerteig des Herodes, dafür gibt es keine Parallelstelle. Aber vielleicht hilft selber denken. Herodes war Herrscher, Politiker. Heuchelei, die Fähigkeit zur Schauspielerei, war dafür möglicherweise nicht nur damals eine Grundvoraussetzung. Er musste sich ja sowohl mit den Juden gutstellen, als auch mit den Römern. Eigentlich ging das nicht. Sein Riesenspagat. Frömmigkeit, Welt und Politik in Einklang miteinander bringen. Das Geschäft des Herodes. Immer schön taktieren, sich politisch absichern, um an der Macht zu bleiben, den Posten, die Position zu halten. Schauen, woher der Wind weht und sich anpassen, auch politisch, zeitgeistig. Macht Kirche etwas anderes? Im Gegensatz zur ersten frühen Kirche, die ein Kontrastprogramm lebte und verfolgt wurde, nein, die hatten nichts zu verlieren, kein Geld und keine Gebäude und kein gesellschaftliches Ansehen, nur ihr Leben. Und das gaben sie für Jesus, weil sie um das ewige Leben wussten. Von Herodes lesen wir vorher bei Markus, er hatte vor Johannes dem Täufer großen Respekt. Er ließ ihn zwar einsperren, aber dann im Gefängnis besuchte er ihn und ließ sich Privatgottesdienste von ihm halten. Und dann ließ er ihm den Kopf abschlagen, um sich nach einem dummen Versprechen vor den anderen nicht zu blamieren. Auch für Jesus interessierte er sich. Aber dann war es opportuner, sich mit Pilatus anzufreunden, Jesus hochleben zu lassen und zur Kreuzigung auszuliefern. Was ging eigentlich in dem Herodes vor? Was war da echt? War da noch was Echtes? Der Sauerteig des Herodes, die Frömmigkeit dem politischen Rahmen anpassen, politisch korrekt sein und damit das Gegenteil von prophetisch korrekt. Ja, sich für das Prophetische und die wahre Gottesverehrung interessieren oder interessiert zeigen, aber sie dann einschränken, fesseln, hindern und am Ende verfolgen und beseitigen. Sich als Menschen- und Gottesfreund präsentieren und damit heucheln. Sauerteig des Herodes. Es gibt noch eine Parallelstelle in Matthäus 16, da warnt Jesus vor dem Sauerteig der Sadduzäer und meint damit ihre Lehre. Die Sadduzäer waren die Priesterklasse im Tempel. Sie hielten sich für aufgeklärt und hatten eine rationale Weltsicht oder rationalistische Weltsicht. Das heißt, sie leugneten die unsichtbare Welt, die Welt der Engel und Dämonen, auch den Himmel, die Auferstehung der Toten. Von der Kraft Gottes hatten sie keine Ahnung und auch keine Erfahrungen damit. Dafür betonten sie den Kult und den Ritus, die Ordnung und die Liturgie. Etwas, was in unseren großen Kirchen heute gar nicht so selten ist. Ja, wir sitzen mit den Jüngern in einem Boot. Da sind wir in guter Gesellschaft. Das ist tröstlich, wenn auch nicht ruhmvoll, aber es ist auch eine Chance. Nämlich, zumindest solange wie auch Jesus mit dem Boot sitzt. Und wir uns von ihm etwas sagen lassen. Und nicht aufgeben, bis wir es verstanden haben. Und die Konsequenzen daraus ziehen. Also zu eurer Beruhigung oder Beunruhigung, Jesus muss uns heute nicht mehr vor dem Sauerteig warnen. Dafür ist es zu spät. Wir sind längst ganz davon durchdrungen. Das unterscheidet uns tatsächlich von den ersten Jüngern. Aber immerhin können wir noch wissen, was Jesus davon hält. Unsere Konsequenzen daraus. Wir können sagen, Sauerteig ist gut, er schmeckt uns. Wir lassen es dabei. Wir sind heute weiter als Jesus und seine Jünger, die Kirchengeschichte ist weitergegangen und das ist gut so und in Ordnung. Oder wir können der Aufforderung an die neutestamentliche Gemeinde nachkommen, so schreibt Paulus, trennt euch von allem Sauerteig, fegt ihn aus. Wir können auch abwarten, bis Gott seine Gemeinde entsprechend richten und reinigen wird und den Sauerteig entsorgen mit allem, was dran hängt. Und Jesus kann übrigens auch aus dem Boot aussteigen. Er braucht es nicht. Er kann auf dem Wasser gehen. Aber wir brauchen Jesus im Boot. Wir brauchen ihn. Ja, das Äußere, das Sichtbare, das Materielle, das gehört in unser Leben. Aber es gehört nicht in die Mitte. Nicht an die höchste Stelle. Gott kümmert sich auch um das Äußere. Vor allem dann, wenn wir uns zuerst um ihn und um das Höchste kümmern. Und wer Jesus folgt, der sieht nicht nur die untere, unterlegene, materielle Welt. Er hat zuerst die höhere Wirklichkeit im Blick. Und so kommt auch das Irdische ins Lot, ganz gewiss. Jesus warnte vor dem Sauerteig, dass wir durchdrungen und verdorben werden von dem, was nur äußerlich ist, was vergeht, was keinen ewigen Wert hat. Wenn wir uns zuerst um Essen, Trinken und Kleidung sorgen, statt um Gottes Reich. Wenn uns das Ansehen bei den Menschen oder auch in der Gesellschaft wichtiger ist als unser Ansehen bei Gott. Wenn wir nur im Rationalen und Sichtbaren verankert sind, statt in der Quelle von allem im Unsichtbaren und Ewigen. Wenn wir uns zuerst gesellschaftlich absichern und einrichten, statt als Bürger des Reiches Gottes zu leben, deren Heimat im Himmel ist und deren Bürgerrecht im Himmel ist. Wer Jesus nachfolgt, der verankert sich im Unsichtbaren und Ewigen und bewältigt so auch das Sichtbare und Zeitliche. Dazu sind wir immer noch eingeladen, mit Jesus und den Jüngern im Boot. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet und wir nehmen die Beichte mit hinein in dieses Gebet. Es wird dort Raum zur Stille sein und Gelegenheit dazu, auch Dinge vor Gott selber auszusprechen. Wir beten. Herr Jesus Christus, du durchschaust alles und alle, auch uns. Du befreist zu einer lebendigen, liebevollen Gottesbeziehung. Deshalb ermutigst du zu einem kindlichen und vorbehaltlosen Vertrauen auf Gott, der uns versorgt und sich um uns kümmert. Und du warnst vor allem, was unsere Beziehung zu Gott und untereinander vergiftet. Du hast Mitleid mit unseren Schwächen, Sünden und unserem Versagen und nimmst uns auch da an, in großer Liebe und Geduld. Aber du verwirfst Selbstgerechtigkeit und Heuchelei. Wo wir erkannt haben, dass wir deinem Wort und Willen nicht entsprechen, bekennen wir es dir in der Stille. Bitte vergib. Du vergibst gern, wenn wir umkehren, das sagt dein Wort. Du hast alles dafür bezahlt und gegeben. Dafür danken wir dir und nehmen deine Vergebung im Glauben an. Und wir bitten dich um Erneuerung durch das Wirken deines Heiligen Geistes. Bitte überführe uns weiter durch dein Wort und den Geist der Wahrheit, wo wir uns von dir entfernt haben und entfernen. Und bring uns zurück zu dir und vollende deine Gemeinde, wie du es verheißen hast. Lass auch in unseren Reihen, in unserer Gemeinde und in unserer Kirche Jüngerschaft lebendig werden und reifen. Und wo du uns oder deine Kirche und Gemeinde richten musst, lass uns das erkennen, dass wir uns noch neu auf dich ausrichten lassen. Nur du, Jesus, bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur durch dich können wir jetzt und für immer mit Gott und bei ihm leben, deinem Wort gemäß. Bitte erbarm dich über uns und deine Gemeinde und Kirche. Amen.